9EU, der Podcast der norddeutschen Europe Direct Informationsbüros. Sendeverantwortung für US-Radio 104,8, Europe Direct, Landkreis Osnabrück, Michael Steinkamp.
Möglich, weil meine Eltern mich zum Beispiel im Studium nicht unterstützen konnten und ich dann auch meinen Job nicht hätte machen können und ich da wirklich in finanzielle Schieflage geraten wäre, hätte ich einen Erasmus-Plus-Aufenthalt gemacht. Und ich mag es immer nicht so, eigentlich eine negative Zukunft vorauszusagen. Und da merke ich einfach, es gibt schon gute Ideen und Gedanken, wie man Europa näher bringen kann, aber so richtig kriegt man das vor Ort nicht mit.
Herzlich willkommen bei der ersten Folge im Jahr 2026 bei Moin EU, dem monatlichen Podcast der norddeutschen Europe Directs. In jeder Episode berichten wir über unsere tägliche Arbeit und spannende EU-Themen, die dich betreffen. Heute haben wir zur Gast Sabrina Repp. Sie ist 2024 als zweitjüngste Abgeordnete des Europäischen Parlaments eingezogen und vertritt dort die Interessen von Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Neben ihren parlamentarischen Aufgaben ist sie unter anderem Mitglied in mehreren Ausschüssen, zum Beispiel dem Ausschuss für Kultur und Bildung. Sabrina, vielen Dank, dass du heute hier bist.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ja, also stell dich doch gerne mal unseren Hörerinnen und Hörern ganz kurz vor, was du so machst.
Genau, mein Name ist Sabrina Repp, ich bin 26 Jahre alt und darf tatsächlich die zweitjüngste Abgeordnete, wie du gesagt hast, im Europäischen Parlament sein. Und komme aus Mecklenburg-Vorpommern, bin im ländlichen Raum von Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Das hat auch mich geprägt, auch meine Perspektive. Meine Eltern, mein Vater ist Maler, meine Mutter arbeitet als Reinigungskraft. Und für mich war schon immer wichtig, dass wir in der Politik dafür sorgen, dass alle die gleichen Chancen auf Teilhabe haben. Ja, also auf ein glückliches Leben, dass nicht deine Herkunft darüber entscheidet, welche Chancen du hast, sondern zum Beispiel Bildung. Und das darf ich jetzt auch im Bildungs- und Kulturausschuss zum Beispiel umsetzen, wo ich mich ganz viel mit Jugendthemen beschäftige, aber auch mit Erasmus Plus, Austauschprogrammen. Ansonsten bin ich noch im Regionalentwicklungsausschuss. Dort kümmere ich mich vor allem um die Themen ländlicher Raum, EU-Förderpolitik, wie wir es tatsächlich schaffen, gleichwertige Lebensverhältnisse überall in den europäischen Mitgliedstaaten herbeizuführen. Und dann bin ich noch im Ausschuss für die Gleichstellung der Geschlechter und Gleichstellung der Frauen, um eben auch dort wieder einen Gerechtigkeitsaspekt herzustellen, dass alle, unabhängig ihres Geschlechtes, die gleichen Chancen haben.
Ja, du hast es gerade schon angesprochen, dass Bildung und Jugend ein großes Thema bei dir sind. Welche konkrete Rolle spielen dann die Themen Jugend, Bildung und internationale Mobilität so grundsätzlich in deiner parlamentarischen Arbeit?
Ja, wir sehen zum Beispiel, wenn wir über Mobilität reden, dann ist das, was vielen sofort in den Kopf kommt, Erasmus Plus. Also die Möglichkeit, Förderung zu bekommen, wenn man zum Beispiel einen Auslandsaufenthalt macht. Und das ist eben super wichtig. Ich sage immer, durch so einen Auslandsaufenthalt kommt eigentlich so ein zusammenwachsendes Europa erst richtig nah zu den Menschen und sie spüren es auf einmal. Und das finde ich richtig toll. Und gerade auf europäischer Ebene und im Parlament, da ist es vielen bewusst, dass zum Beispiel Erasmus Plus, also die finanzielle Unterstützung dort, eines der sichtbarsten und wirkungsvollsten Programme ist, die es gibt, weil es eben vielen sonst nicht möglich wäre, diese Auslandserfahrung zu machen. Und daher nimmt es schon eine sehr, sehr große Rolle tatsächlich ein, auch in unseren Debatten. Wenn man sich jetzt aber anschaut, wie zum Beispiel finanziell Erasmus Plus ausgestattet ist, dann sehen wir, dass dort noch mehr geht im Verhältnis, weil es nur ein ganz, ganz kleiner Teil des EU-Haushaltes tatsächlich ist und gar nicht so viel Geld. Und wenn wir uns dann anschauen, welche Wirkung und Sichtbarkeit das Programm schon hat, dann könnte es auf jeden Fall nicht nur, ich würde mal sagen, ideell gefördert werden, sondern auch noch mal mehr mit Geld.
Ja, schön gesagt. Du hast es eben angesprochen, Erasmus Plus, das soll nämlich auch heute unser Thema sein. Die meisten Menschen kennen nämlich das Programm wahrscheinlich über die Möglichkeit, ins EU-Ausland zu gehen. Für die Hörerinnen und Hörer, die mit dem Programm aber weniger vertraut sind, wie würdest du Erasmus Plus in seinen Grundzügen beschreiben?
Ja, Erasmus Plus ist für mich ein Programm, was dich persönlich zum Beispiel finanziell unterstützt. Wenn du jetzt sagst, du möchtest in der Ausbildung, in der Schule oder im Studium einen Auslandsaufenthalt machen, also so die Frage von klassischer Mobilität innerhalb der Europäischen Union. Und dann fördert Erasmus Plus aber zum Beispiel auch Bildungsprojekte. Ja, wenn ich zum Beispiel hier das Europäische Integrationszentrum in Rostock mir anschaue, dann macht ihr auch ganz viel Projektarbeit mit jungen Menschen, mit Jugendlichen. Und auch dort kann man zum Beispiel eine Erasmus-Plus-Förderung bekommen, wenn man zum Beispiel ein deutsch-polnisches Jugendprojekt macht. Das sind dann vor allem Bildungsaspekte, die da eine Rolle spielen. Oder wenn ich zum Beispiel Austausch im Sport mache, also wenn dann zum Beispiel ein Sportverein Gelder von Erasmus Plus beantragt, um eben zum Beispiel vielleicht ein Turnier mit polnischen Jugendlichen auch zum Beispiel zu machen, dann kann das auch gefördert werden. Erasmus Plus ist eben super breit und ganz, ganz viel. Viele kennen ja auch das Interrail-Ticket, wo man mit quasi Europa erfahren kann, wo auch an 18-Jährige zum Beispiel dieses Ticket verlost wird immer wieder, dass einige die Chance bekommen, eben so ein Interrail-Ticket zu gewinnen. Und das wird auch aus Erasmus-Plus-Geldern zum Beispiel finanziert oder auch Teile der Zusammenarbeit der Hochschulen. Also vielleicht habt ihr schon mal von den europäischen Hochschulallianzen gehört. Ja, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es drei, da ist zum Beispiel die Uni Rostock, die Uni Greifswald und die Hochschule Stralsund drin. Die machen eben ganz verschiedene europäische Hochschulallianzen mit anderen Hochschulen und arbeiten dann zu einem konkreten Thema zusammen. Und das finde ich auch super cool und super toll. Und da merken wir schon Erasmus Plus. Viele kennen das als klassischer Auslandsaufenthalt, aber es ist super vielfältig und unterstützt tatsächlich verschiedene Institutionen, Organisationen, Vereine näher zusammenzubringen.
Ja, wir wollen auch in der heutigen Podcast-Folge auch dich ein bisschen persönlich kennenlernen und haben uns gefragt, hast du denn persönlich auch Erfahrungen mit Austauschprogrammen wie zum Beispiel Erasmus Plus auch gemacht?
Tatsächlich nicht. Bei mir war es, also mir persönlich war es nicht möglich, einen Erasmus-Plus-Aufenthalt zu machen. Warum nicht? Hat mehrere Gründe. Ein Grund ist zum Beispiel, eigentlich während meines Masterstudiums war es verpflichtend, ins Ausland zu gehen, aber zu meiner Zeit war Corona. Und da war es dann sowieso nicht möglich, woanders hinzugehen und da zu studieren, eben aufgrund der Beschränkungen, um die Pandemie einzudämmen. Der zweite Punkt muss aber auch ganz offen benannt werden, war, dass häufig, selbst wenn man Gelder im Rahmen von Erasmus Plus bekommt, wir in den letzten Jahren gemerkt haben, dass zum Beispiel Kosten für eine Miete, für eine Wohnung oder auch Lebenshaltungskosten insgesamt in verschiedenen Mitgliedstaaten enorm gestiegen sind. Und zwar so gestiegen sind, dass nicht parallel die Pauschalen, die man für Erasmus Plus bekommt, ebenfalls mitgestiegen sind. Und häufig ist es nach wie vor so, dass eine Erasmus Plus Förderung nicht alles finanziert, alle Kosten, die man dann im Ausland hat. Und dann muss man sich das tatsächlich nach wie vor leisten können, so einen Aufenthalt zu machen. Und ich habe dann mal mit meinen Mitstudierenden mich unterhalten, die dann später das Auslandssemester gemacht haben. Und dann habe ich auch mal gefragt, wer von euch konnte das eigentlich ohne die Unterstützung der Eltern finanzieren? Und da meinten alle, nee, meine Eltern mussten etwas zuschießen. Also da hat niemand gesagt, ich konnte das alleine mit der Erasmus-Plus-Förderung finanzieren. Und da sehen wir, ist das nach wie vor eine große Herausforderung, wenn die Eltern das zum Beispiel nicht leisten können. Und gleichzeitig, wenn ich ja ins Ausland gehe, dann zum Beispiel nicht mehr meinen Nebenjob neben der Uni wahrnehmen kann, vielleicht auch noch hier Kosten habe, ja, die ja auch nicht auf einmal gekappt sind und da einfach zusätzliche Kosten entstehen. Und das hindert nach wie vor viele, die gerade aus einkommensschwachen Familien kommen, überhaupt an dem Programm zu partizipieren. Und deswegen war es persönlich mir auch nicht möglich, weil meine Eltern mich zum Beispiel im Studium nicht unterstützen konnten und ich dann auch meinen Job nicht hätte machen können und ich da wirklich in finanzielle Schieflage geraten wäre, hätte ich einen Erasmus-Plus-Aufenthalt gemacht. So offen muss man das auch sagen.
Aber interessant, so hat ja jeder dann auch seinen eigenen Werdegang. Das Budget von Erasmus-Plus wurde in der letzten Förderperiode erhöht. Was würdest du sagen, welche politische Prioritäten spiegeln sich da wieder und deckt das denn auch die Nachfrage, die an Erasmus gestellt werden?
Also tatsächlich ist es so, dass für den letzten EU-Haushalt, und man muss sich vorstellen, der wird immer auf 7 Jahre aufgelegt, was ein unheimlich großer Zeitraum ist, wurde das Budget für Erasmus Plus verdoppelt. Das ist erstmal ein richtig gutes Signal, in dem auch gewertschätzt wird, wie wichtig dieses Programm gerade in Zeiten der zunehmenden Herausforderungen, auch in Zeiten von, wo einige sagen, boah, sollten wir nicht wieder mehr nur auf uns schauen und gar nicht mehr die europäische Zusammenarbeit zu leben, ist das ein super wichtiges Signal. Und gleichzeitig haben verschiedene Berichte, unter anderem erst kürzlich der Draghi-Bericht, herausgestellt, dass der Bedarf, also eigentlich die Nachfrage nach Erasmus Plus, 5-mal so groß ist wie das jetzt schon verdoppelte Budget. Und fünfmal so groß bedeutet eben doch, dass viele eben nicht von Erasmus Plus partizipieren können und profitieren können. Und ich habe mal so salopp gefragt, sieht man eigentlich mal Werbung für Erasmus Plus oder warum sieht man eigentlich keine Werbung oder wenig Werbung? Und haben mir dann auch verschiedene Leute beantwortet, naja, würden wir noch mehr Werbung machen, würde der Bedarf ja nochmal steigen. Und da sehen wir, gerade Erasmus Plus könnte noch besser finanziell ausgestattet werden. Wir haben jetzt die Verhandlung für den künftigen EU-Haushalt und da soll das Erasmus-Budget nochmal um 50% steigen. Aber man muss sagen, das kommt eher so einem Inflationsausgleich nahe. Das heißt, dass eigentlich das Programm dann so erhalten werden kann, wie es jetzt stattfindet und wenig neue auch Initiativen oder Projekte und Programme aufgesetzt werden können innerhalb dieses Programms. Und ja, das ist schon sehr herausfordernd, wenn man eigentlich sagt, man möchte allen jungen Menschen ja, ab 18 Jahren die Möglichkeit geben, oder auch schon darunter in Schulzeiten, mal so einen Auslandsaufenthalt zu machen. Allen jungen Menschen vielleicht einmal in ihrem Leben, dass sie das machen könnten. Und das ist nach wie vor nicht der Fall. Und da müssen wir auch sagen, wir brauchen eine langfristige Perspektive für dieses Programm. Weil es hilft nicht, alle 7 Jahre, wenn dann der neue EU-Haushalt aufgelegt wird, immer so kleine Stellschrauben zu drehen, sondern wir müssen tatsächlich sagen, welche Zukunft soll dieses Programm haben? Wollen wir das ausbauen oder eben nicht? Und dann wissen auch alle, was damit anzufangen. Aber so wie wir es jetzt machen, ist aus meiner Sicht so halbgar und niemand weiß, wie geht es dann in 7 Jahren weiter.
Ja, du bist ja quasi aktiv in der Politik engagiert, ja gerade wenn auch Bildung und Jugend deine Themen sind. Was würdest du denn sagen, welche Bedeutung oder auch welchen Stellenwert hat denn Erasmus so allgemein in der europäischen Jugend- und Bildungspolitik?
Ja, viele junge Menschen, also ich glaube, es ist geteilt. Wenn ich in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel an verschiedenen Schulen auch unterwegs bin, viele haben noch nie was von Erasmus Plus gehört. Viele sagen, kennen wir gar nicht, was ist denn das? Und viele wissen auch gar nicht um die Möglichkeit, wenn man sich nicht proaktiv dafür interessiert und vielleicht mal nachfragt. Das ist eine der großen Herausforderungen, die wir haben. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass vor allem Studierende dieses Angebot nutzen. Und eigentlich wollen wir ja auch gerade Menschen, jungen Menschen, die es vielleicht schwerer hatten, die vielleicht nicht studieren, die Möglichkeit geben, das zu machen. Und da haben wir noch viele Hürden, was das angeht. Und gleichzeitig, gerade bei jungen Menschen, wenn man sich überlegt, Erasmus Plus bietet überhaupt mal die Chance, von zu Hause rauszukommen. Aber manchmal, wenn ich auch im ländlichen Raum unterwegs bin, viele verlassen nicht mal vielleicht ihren Landkreis. Ja, und dann sich bewusst zu werden, mir steht eigentlich die ganze Welt offen. Ja, das muss man tatsächlich auch erstmal schaffen. Und auch die Barrieren abbauen, zum Beispiel Angst zu haben, eine andere Sprache zu sprechen, Englisch zu sprechen oder gar nicht zu wissen, wie reagieren die jetzt auf mich? Auch diesen Mut muss man ja haben. Und da merke ich gerade, schauen auch viele junge Menschen so eher, was kann ich mir bewahren, was kann ich erhalten? Und da gerät vielleicht auch sowas wie Erasmus Plus in den Hinterkopf. Und an Schulen zum Beispiel steht und fällt das mit engagierten Lehrkräften. Nur wenn man engagierte Lehrkräfte hat und auch genügend Lehrkräfte hat, dann kann man überhaupt mal so einen Gedanken daran verschwenden, so einen Erasmus Plus Aufenthalt auch in der Schulzeit zu machen, vielleicht von einer Woche oder von anderthalb Wochen. Und da merke ich immer wieder, wenn die Belastung von Lehrkräften einfach so hoch ist, dass sie gar keinen Gedanken daran auch verschwenden können, jetzt noch was on top zu machen, und viele würden das gerne, dann bleiben da die Zugänge für junge Menschen auch versperrt.
Du hast es eben gerade gesagt, aber ich habe auch in meiner Recherche in ein, zwei Reden von dir reingehört. Und du hast ja auch konkret angesprochen, dass zusätzlich zu den aktuellen Entwicklungen auch konkrete Informationskampagnen geschaltet werden müssen und das ausgeweitet werden muss. Wie würdest du sagen, ist da der aktuelle Stand und bei wem liegt vielleicht auch die Verantwortung, solche Kampagnen ins Leben zu rufen? Ist das nachher wirklich das Europäische Parlament oder die EU-Politik oder sind das vielleicht dann doch die Lehrkräfte vor Ort?
Also gerade Europa, sag ich immer, ist ein Zusammenspiel. Ja, also ich kann in Brüssel mich in mein Büro setzen und mir ausmalen, was die Leute hier vor Ort denken und mir zig Initiativen überlegen. Wenn die ja am Ende vor Ort nicht ankommen, dann habe ich auch nichts gewonnen. Und das merken wir so ein Stück weit. Die Europäische Kommission zum Beispiel hat super viele tolle Initiativen, Jugenddialoge, Jugendbeauftragte, ganz, ganz verschiedene Bereiche. Aber es dringt nicht so richtig zu den Leuten durch. Also wir haben zum Beispiel auch Botschafterschulen, wo sich junge Menschen zu sogenannten Juniorbotschafterinnen und Juniorbotschaftern ausbilden lassen können und die dann auch versuchen, gerade europäische Themen ihren Mitschülerinnen und Mitschülern näher zu bringen. Und ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern hat nur 2 oder 3 Botschafterschulen zum Beispiel, also gar nicht so viele. Ja, wir haben einige Europaschulen, aber das mit diesem Botschafterkonzept, das ist ja nochmal so ein Peer-to-Peer-Ansatz, der nochmal anders gestrickt ist, da gibt es tatsächlich super wenige. Und da merke ich einfach, es gibt schon gute Ideen und Gedanken, wie man Europa näher bringen kann, aber so richtig kriegt man das vor Ort nicht mit oder auch nicht die Unterstützung. Weil am Ende ist es ja dann so, dann brauche ich 1, 2 Lehrkräfte, die auch sagen, ich begleite das ja dann auch und ich setze das dann auch um. Und wie sieht es dann eigentlich aus? Also eigentlich müssten dann die Lehrkräfte vielleicht dafür auch 1 Stunde bekommen. Also eine sogenannte Abmilderungsstunde, wo die dann eben sowas machen können. Und das ist nicht vorgesehen. Ja. Und gerade da müssen wir die Lehrkräfte eben besser unterstützen und auch einbinden, wenn wir wirklich sagen, uns ist das wichtig. Und da merke ich, es gibt Ideen, Initiativen, Kampagnen, aber die dringen noch nicht so richtig durch. Und deswegen müssen wir das mehr wie so einen Kreislauf oder Zirkel sehen, weil ich dann auch sage, zum einen müssen wir auf europäischer Ebene klar Kampagnen und Initiativen starten, die müssen aber auch vor Ort ankommen. Und gleichzeitig müssen wir auch von vor Ort die Bedarfe wieder im Parlament einbringen und aufnehmen. Weil es hilft mir auch nichts, ich denke mir eine schöne Kampagne aus, aber die funktioniert vor Ort nicht. Wir hatten zum Beispiel ja das Europäische Jahr der Jugend, wo ich sage, ey, das war, ich glaube, vor 2, 3 Jahren, super Initiative, super Gedanke, aber so richtig viele Veranstaltungen und vor Ort gab es dann nicht, ja, vor Ort Initiativen. Warum nicht? Weil das super kurzfristig war. Also da hat auch Zielvorstellung und Realität nicht zueinander gepasst. Und eigentlich war es eine gute Idee, da ein Jahr lang das Thema Jugend hervorzuheben.
Du hast ja schon gesagt, das ist so ein ganzer Kreislauf, wo das dann nachher zusammenhängt. Also ist es dann wahrscheinlich auch einfach dieses Miteinander, was dann auch gestärkt wird, weil ich kann mir schon vorstellen, dass das Verständnis in den Schulen vielleicht da ist. Mhm. Vielleicht von mir ganz persönlich einmal, ich durfte Sabrina ja im November einmal bei deiner Arbeit begleiten und hatte ja auch die Möglichkeit, mit 2 Schülerinnen aus Magdeburg mich zu unterhalten, die auf Europaschulen sind. Und sie hatte mir auch erzählt, dass sie bis zur 5., 6. Klasse gar nicht wusste, dass Erasmus überhaupt ein Thema ist. Sie kannte das gar nicht. Aber du hast ja gesagt, das liegt dann ja auch irgendwo an den Lehrkräften, die dann auch einfach keine Zeit dafür haben, was ja wirklich schade ist.
Ja, und das muss eben zusammenlaufen. Und da hilft es nicht, wenn wir da irgendwelche Meilensteine ausgeben auf europäischer Ebene, sondern wir müssen die Lehrkräfte dabei unterstützen. Das ist gar kein Vorwurf, ne? Also das auch nicht so zu verstehen, sondern eben, das ist ja die Aufgabe von Politik, Rahmenbedingungen so zu setzen, dass eben das Ziel, zum Beispiel mehr junge Menschen in den Austausch zu bringen, erfüllt werden kann. Und wenn wir das ernst nehmen und ernst meinen und ernst machen wollen, dann muss zum Beispiel eine Schnittstelle müssen nach wie vor die Lehrkräfte sein, die wir auch dazu befähigen. Was gibt es für Möglichkeiten? Welche Vor- und Nachteile bieten die Möglichkeiten? Und deswegen bin ich zum Beispiel auch viel an Schulen unterwegs, weil ich auch nach der Europawahl gesagt habe, wir müssen viel mehr mit jungen Menschen in den Austausch kommen, statt immer über sie zu reden. Heute zum Beispiel war ich auch gerade erst an der Schule und bin mit jungen Menschen in den Austausch gekommen, darüber, was sie eben bewegt. Und so holt man eben auch mal die Perspektiven, wie funktioniert eigentlich so ein europäisches Parlament, welche Fraktionen gibt es, wie hoch ist die Hürde für Parteien, um einzuziehen. Das gewinnt nochmal so einen anderen Praxisbezug und Praxiseinblick.
Wir haben ja eben auch schon über Chancengleichheit und Inklusion gesprochen und diese Ziele verfolgt ja Erasmus auch ganz konkret. Du hast ja auch selber schon gesagt, dass auch die Umsetzung von Erasmus Plus losgelöst vom Elternhaus stattfinden sollte. Wie bewertest du bisher den Fortschritt in diesem Bereich?
Um ehrlich zu sein, schwierig, weil wir sehen immer noch, dass zum einen viele Studierende Erasmus Plus nutzen, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass immer noch diejenigen eben vor allem Erasmus Plus nutzen, wo die finanziellen Voraussetzungen vor allem vom Elternhaus gegeben sind. Und das ist auch manchmal so ein Vorwurf, der da auch gemacht wird, dass es ein sogenanntes elitäres Programm sei. Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, weil es durchaus in den letzten Jahren auch mehr Förderungen zum Beispiel für Erstakademikerinnen und Erstakademiker aufgebaut wurden, wo man dann eben gesagt hat, die kriegen nochmal pauschal mehr Geld, wenn sie dann eben nachgewiesen haben, dass sie die Ersten sind, die in ihrer Familie studieren. Und das finde ich auch richtig, damit eben die Chancen mehr ermöglicht werden. Aber man muss ja trotzdem sagen, dass viele Gerade junge Menschen, die jetzt vielleicht als Erste in ihrer Familie auch studieren, Abitur gemacht haben, die sind mit so vielen Themen auch beschäftigt. Ne? Von wie finanziere ich mein Studium, wer kann mir eigentlich helfen, wen kann ich fragen. Also da ist eine ganz andere Unsicherheit auch da. Und gerade wenn es dann zum Beispiel auch nochmal ums Thema Ausland geht, das ist natürlich für viele erstmal eine Hürde, erstmal eine Unsicherheit, finanziell, aber auch wenn vorher die Eltern vielleicht auch nie Urlaub im Ausland gemacht haben. Man hatte gar nicht die Berührungspunkte. Ja, also man begibt sich da auf ganz anderen Wegen und Pfaden und das darf eben auch nicht außer Acht gelassen werden, dass man gerade Leute aus Familien, wo das Geld nicht ausreichend vorhanden ist, da auch anders begleiten muss und anders auf sie eingehen muss, weil natürlich ganz andere Ängste auch vorherrschen. Und ja, wir haben auch schon viel über Schulen geredet, wo mein Eindruck auch manchmal ist, dass Erasmus Plus da noch gar nicht bekannt ist oder in so weiter Ferne für die ist, weil die noch nie zum Beispiel, oder was heißt noch nie, aber sehr, sehr selten aus ihrem Landkreis oder aus ihrem Ort überhaupt rausgekommen sind. Das ist die Realität für viele und das ist auch etwas, was wir häufig verkennen. Und da brauchen wir auch wieder mehr Realitätscheck in Zusammenhang mit dem, was eigentlich Erasmus Plus machen will. Und deswegen sage ich ganz klar, brauchen wir halt mehr Investitionen in Erasmus Plus, sodass wir eben zum einen die jungen Menschen besser begleiten können, aber es auch mehr Leuten zugänglich machen können. Also sprich, die Pauschalen auch nochmal anders aufzustellen.
Wie würdest du denn sagen, wie wäre denn so der ideale Weg, um genau diese Leute auch im ländlichen Raum auch effektiv zu erreichen und vielleicht auch zu mobilisieren?
Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Ne? Manchmal sind es Vereine, Organisationen, die da ja auch tätig sind, ja, Sportvereine. Aber auch die zum Beispiel, wenn die ein Erasmus-Plus-Projekt machen, dann muss auch die ganze Beantragung, die Antragstellung leicht sein. Also ich kann da ja nicht in einem ehrenamtlich getragenen Verein zum Beispiel eine Person nur dafür abstellen, jetzt diesen Antrag zu machen. Und wenn man sonst damit nichts zu tun hat, fällt es häufig eben schwer, sich überhaupt das Wissen dazu anzueignen. Also auch das ist eine Hürde. Schulen haben wir angesprochen mit der Befähigung der Lehrkräfte und auch der Zeit dafür, die genommen werden muss. Und ich glaube, insgesamt hängt es eben damit zusammen, dass wir die Europäische Union und das, wie die Europäische Union vor Ort wirkt, noch wesentlich präsenter machen müssen. Das bedeutet nicht immer, dass wir ganz viele neue Initiativen und Ideen brauchen, sondern das bedeutet, dass das, wo ganz viel zum Beispiel Austausch schon passiert, wir schaffen das mehr sichtbar zu machen. Also ich kenne viele Schulen, gerade im ländlichen Raum, die auch schon Erasmus-Plus-Projekte machen. Aber so richtig mitbekommen nach außen, das bekommen viele gar nicht so mit. Und da können dann auch Schulen als Leuchttürme ja fungieren. Das ist ja eigentlich etwas Großartiges, wenn seit 20 oder 30 Jahren an Schulen schon Erasmus-Plus-Projekte durchgeführt werden, an anderen Schulen noch gar nicht, auch voneinander lernen. Das ist sehr, sehr wichtig. Und aus meiner Sicht braucht es auch tatsächlich Aufklärungskampagnen. Zum einen müssen Lehrkräfte fit sein in dem, welche Angebote gibt es in diesem Rahmen und an wen können sie sich wenden zur Unterstützung. Und der nächste Punkt, auch wirklich Werbung für Erasmus Plus zu machen, dann auch, wenn junge Menschen in die Ausbildung gehen. Ja, auch da mehr mit Betrieben auch reden, mehr in Zusammenarbeit mit den Betrieben auch zu gehen, dass das durchaus auch eine Perspektive ist, wo man dann auch mal ins Ausland gehen kann.
Glaubst du, eine Möglichkeit, um diese Sichtbarkeit auch auszubauen, wäre, dass wenn Leute über Erasmus oder Erasmus in Anspruch nehmen, verpflichtet sind, darüber dann zu berichten und das dann über Social Media oder Webseiten publiziert wird?
Es gibt ja tatsächlich sogar auch in Rostock und an vielen anderen, zum Beispiel Unis, sondern es nennt sich lokale Erasmus-Initiative, kurz LAI. Das ist sowas wie eine Hochschulgruppe an der Uni, wo zum einen auch Studierende drin sind, die vielleicht mal selbst einen Erasmus-Plus-Aufenthalt gemacht haben, aber zum anderen auch diejenigen betreuen, die herkommen, um einen Erasmus-Plus-Aufenthalt zu machen und da dann gemeinsam Projekte, mal einen Weihnachtsmarktbesuch gemeinsam machen. Das finde ich super toll. Diese lokalen Initiativen gibt es. Ich will mal etwas vorsichtig mit verpflichten, das dann zu machen. Ich glaube, was wir auch noch stärken können, ist so ein Netzwerk unter jungen Menschen, die eben mal an Erasmus Plus teilgenommen haben, also im Sinne von zum Beispiel dieser lokalen Erasmus-Initiative, dass man sie auch noch mehr unterstützt, dann zum Beispiel mal an Schulen zu gehen, mal darüber zu erzählen, weil es wirkt immer anders, wenn jetzt zum Beispiel die Lehrkraft darüber berichtet oder du in die glänzenden Augen einer Person schauen kannst, die schon mal Erasmus Plus gemacht hat. und da ganz anders von Erfahrungen berichten kann. Also das ist auf jeden Fall ein Instrument, aber ich bin da immer so, es sollte schon auf freiwilligen Basis funktionieren, weil ich möchte auch nicht, wenn jetzt jemand, und das gibt es ja auch mal, ne, auch mal eine negative Erfahrung in Erasmus Plus macht, man darf das auch nicht pauschalisieren. Ich glaube, viel ist ja auch so ein Lernprozess und ein Lerneffekt. Und was ich persönlich nicht möchte, ist, dass dann dadurch vielleicht auch Jugendliche abgeneigt sind, sowas zu machen, sondern es bedarf erstmal der Offenheit und dem Mut, es zu tun.
Das Motto der EU ist ja auch in Vielfalt geeint. Würdest du sagen, Erasmus Plus hätte oder hat auch das Potenzial, ein politisches Instrument zu sein, vielleicht auch gegen Nationalismus und EU-Skeptikern?
Auf jeden Fall. Es gibt ja auch Statistiken, die sagen, jemand, der mal an einen Erasmus Plus-Aufenthalt teilgenommen hat, ist danach erstmal schon offener, ja, hat Vorurteile abgebaut, begegnet auch dem europäischen Mehrwert. Ja, weil es ja auch immer viele Fragen ganz anders und sagen eben, klar hat Europa, die Europäische Union Mehrwert. Und das sehen wir schon, dass das deutlich höher ist bei Leuten, die eben mal so einen Auslandsaufenthalt gemacht haben. Und natürlich ist es dann halt auch ein Instrument, ein politisches Instrument, um genau solchen nationalistischen Tendenzen entgegenzuwirken und eben wirklich den Gedanken voranzutreiben, dass wir eben gemeinsam stärker sind und dass zum Beispiel jemand aus einem anderen Land in meinem Alter vielleicht ähnliche Herausforderungen hat wie ich. Also dass wir gar nicht auch so verschieden sind, wie wir das manchmal denken oder auch wollen, ja? Um dann vielleicht irgendwelche Unterschiede oder auch Fremdenfeindlichkeit nach vorne zu stellen, wo wir eigentlich merken, so anders sind wir gar nicht. Und so ist es auch häufig. Und deswegen habe ich vorhin auch versucht, nochmal deutlich zu machen, gerade in Zeiten, wo eben Nationalismus, wo Demokratie unter Druck ist, ist dieser Austausch und diese Möglichkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, etwas sehr Wertvolles und bringt uns auch innerhalb der Europäischen Union viel, viel näher zusammen. Und deswegen brauchen wir davon definitiv gerade mehr denn je. Also wenn man jetzt schaut, früher die Investitionen, die getätigt wurden, waren schon wichtig und gut, aber gerade sind wir eben wirklich an so einem Punkt, wo wir sehen, es werden mehr euroskeptische Parteien gewählt, es werden mehr nationalistische Parteien gewählt, nicht nur bei der Europawahl, sondern auch bei den nationalen Parlamentswahlen. Und da ist das eigentlich ein super Instrument, um andere Perspektiven mal zu bekommen.
Was denkst du darüber, wenn man zum Beispiel auch die Forderung äußert, Erasmus Plus stärker an politische Bildung zu knüpfen?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der bei uns viel diskutiert wird, weil so ein Auslandsaufenthalt ist ja mal das eine. Ja? Aber begreift man wirklich auch die gesellschaftliche oder vielleicht auch politische Dimension, die das hat? Und ich glaube, da kann man viel auch nochmal mit Kursen machen, mit vielleicht auch nochmal so ein Netzwerk angeboten, dass man die auch wirklich nutzen kann und sich da auch politisch nochmal anders und besser informieren kann. Also das halte ich auf jeden Fall für sinnvoll, da mehr zu schauen, wie wir da noch diese politische Dimension oder gesellschaftliche Dimension, würde ich es eher nennen, also wirklich gesellschaftsrelevante Dimension mit reinbekommen, dass es eben nicht nur ist, boah, jetzt mache ich mal einen Auslandsaufenthalt und wie toll, und gleichzeitig auch merkt, hey, das ist auch nicht selbstverständlich ist, dass es sowas wie Erasmus Plus gibt, sondern da gibt es auch Parteien, die sich dafür einsetzen oder auch nicht dafür einsetzen. Mhm. Und wenn ich möchte, dass das stattfindet, dass ich das nutzen kann oder dass meine Kinder das vielleicht nutzen können, dann sollte ich vielleicht auch eine Partei wählen, die das möchte, dass das Programm ausgebaut wird und nicht eine, die das vielleicht gar nicht möchte oder nur für exklusive Gruppen. Und da merke ich schon, auch da haben wir noch einiges zu tun, und ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass wir noch mal mehr auf diese politische, gesellschaftliche Relevanz dieses Programmes auch appellieren müssen. Da muss ich sagen, haben wir auf europäischer Ebene auch eine Herausforderung. Ich hatte vorhin die Haushaltsverhandlungen angesprochen, weil gerade rechtskonservative Kräfte sehen Erasmus Plus dann mehr als ein Instrument, um für den Arbeitsmarkt befähigt zu werden, um gut qualifiziert zu sein. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Teil dessen, was ein Ziel sein kann von Erasmus Plus, aber niemals ausschließlich. Weil ich würde immer sagen, so ein Auslandsaufenthalt in der persönlichen Weiterentwicklung, auch das hat einen Wert. Ja, also Erasmus Plus hat für mich als Programm, als Projekt einen Wert und nicht unbedingt, ich muss jetzt fit für den Arbeitsmarkt gemacht werden. Das ist gut, wenn das ein Ergebnis ist, natürlich, wenn ich da über mich hinauswachsen habe. Es ist immer viel auch so persönliche Entwicklung, die da mit reinspielt, und da merken wir auch da eine Verschiebung in der Debatte. Und da müssen wir auch aufpassen.
Die EU hat ja in den letzten Jahren auch mit vielen Herausforderungen zu kämpfen gehabt. Was würdest du sagen, welche aktuellen Herausforderungen siehst du für Erasmus Plus, etwa auch im Zusammenhang mit Krisen, geopolitischen Spannungen oder auch der Digitalisierung?
Ja, also eine Frage ist immer die der Finanzierung. Mhm. Das ist eine große Herausforderung bei Erasmus Plus, weil man muss sich vorstellen, man denkt immer, in der EU gibt es unendlich viel Geld, aber tatsächlich ist es nicht mal die Hälfte vom deutschen Bundeshaushalt, wie die Mittel auf europäischer Ebene verteilt werden. Und da ist Erasmus Plus, was ich vorhin meinte, nur ein ganz, ganz kleiner Teil von. Und da merken wir die Herausforderung, es gibt neue Prioritäten, zum Beispiel Wettbewerbsfähigkeit oder auch Verteidigung, die eben finanziert werden müssen. Und wo wir merken, da bleibt dann weniger Geld für andere Themen. Und das in eine Balance zu kriegen, ist eine der großen Herausforderungen. Gleichzeitig erleben wir ja auch jetzt Großbritannien zum Beispiel, ja, mit dem Brexit, die eben aus der Europäischen Union ausgetreten sind und jetzt tatsächlich wieder am Erasmus-Plus-Programm teilnehmen können. Das würde ich sagen, ist etwas sehr Positives, wo wir dann sehen, hey, der Austausch funktioniert auch mit Staaten, die zum Beispiel nicht Mitglieder der Europäischen Union sind. Also mit Island zum Beispiel gibt es auch Austauschprogramme oder mit der Schweiz. Und das finde ich auch gut, dass wir auch die mit in Erasmus Plus integrieren und mit dabei haben. Und gleichzeitig jetzt, wenn wir uns auf die USA vielleicht blicken, wo wir merken, gerade Donald Trump setzt natürlich die Europäische Union mit seiner Zollpolitik, mit seiner ja auch Sicherheitspolitik vor enorme Herausforderungen. Und da aber zu sagen, hey, das eine ist jetzt die politische Implikation, wo wir uns vielleicht in der Politik von Donald Trump nicht so wiederfinden. Und gleichzeitig ermöglicht der Austausch trotzdem immer dieses, man kappt jetzt nicht alle Verbindungen, sondern man schafft es, auf einer menschlichen Ebene dann trotzdem Austauschprojekte und Programme weiter fortlaufen zu lassen. Und das ist, glaube ich, mit einer der großen Herausforderungen, wie wir es tatsächlich schaffen, auch mit politisch herausfordernden Akteuren, solche Formate wie Austauschprogramme weiter mit am Laufen zu halten. Also das heißt, Finanzdruck kommt drauf, natürlich auch gesellschaftlicher Druck, wenn man eben sagt, hey, die Europäische Union insgesamt, diese Zusammenarbeit, dieser Zusammenhalt ist mir vielleicht gar nicht mehr so wichtig. Dann wird natürlich auch weniger Priorität auf Erasmus Plus gelegt und natürlich auch die Partnerinnen und Partner in der Welt. Ja, die gerade, wenn wir uns anschauen, hey, wie viele Demokratien gibt es, wie viele Staaten gibt es noch, die wirklich ja auch Werte wie Freiheit, Frieden, Demokratie für sehr wichtig empfinden? Oder ist es nicht eher gerade so ein Backsliding? Und da kann Erasmus Plus und Austausch auch unheimlich helfen, um diese Partnerschaften auf wirklich menschlicher, gesellschaftlicher Ebene aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Ja.
Also wenn wir jetzt auch mal so in die Zukunft gucken, wie siehst du da die langfristige Zukunft von Erasmus Plus und welche möglichen Reformen oder auch Weiterentwicklungen bedürfte das Programm?
Ja, also das ist natürlich, wir haben vorhin gesagt, ich bin mit einer der jüngsten Abgeordneten im Europäischen Parlament und ich mag es immer nicht so, eigentlich eine negative Zukunft vorauszusagen, weil ich mir natürlich wünsche und auch als Politikerin hat man ja auch ein Stück weit das selbst in die Hand, aber am Ende selbst in der Hand, aber wir sehen, die Mehrheiten sind nun mal so, wie sie sind und wir haben immer stärkere rechtskonservative Kräfte, die einfach einen anderen Fokus darauf legen, die Erasmus Plus zum Beispiel, vor allem, was ich vorhin meinte, für den Arbeitsmarkt sinnvoll finden, aber nicht an sich vielleicht. Und da habe ich große Bauchschmerzen mit und ich würde gerne sagen, hey, wir werden viel mehr in Erasmus Plus investieren. Wir werden insbesondere junge Menschen aus einkommensschwächeren Familien mehr unterstützen und dafür werde ich mich immer einsetzen. Ja? Jede Zelle meines Körpers versucht, das voranzubringen und auch im Europäischen Parlament dafür zu kämpfen. Aber, und das ist die traurige, vielleicht auch Realität, mit der ich auch jeden Tag im Parlament vertraut gemacht werde, dass die Mehrheiten dafür momentan nicht vorliegen und dass die politische Prioritätensetzung einfach eine andere ist. Und deswegen versuchen wir bei Erasmus Plus, aber auch in vielen anderen Bereichen, muss man sich das so vorstellen, gerade im Parlament, in vielen Bereichen versuchen wir, den Status quo, so wie es jetzt ist, zu verteidigen. Damit kommen wir natürlich nicht voran, auch in einem positiven Sinne. Aber in einigen Bereichen schaffen wir es nicht mal mehr, den Status quo aufrechtzuerhalten und machen da Rückschritte. Das heißt, eigentlich sind wir die ganze Zeit, und meine Arbeit viel nimmt da auch Zeit ein, in so einem Verteidigungsmodus. Also wir verteidigen das, was wir mal erreicht und erstritten haben. Und das ist natürlich auch total mühselig, ja, wenn man nicht mehr diese konstruktive Zusammenarbeit auch mit anderen Fraktionen hat. Das hat sich einfach geändert, wo man dann sagt, da bringe ich was voran. Ja, und da verbessere ich, dass das noch mehr die Zugänglichkeit besteht. Aber vielleicht noch eine andere Ebene ist auch immer, dass alle Abgeordneten selbst auch in der Verantwortung sind, zum Beispiel bei sich vor Ort für dieses Projekt und für dieses Programm zu werben. Ja, also zum Beispiel nach der Europawahl, ich habe es vorhin so ein bisschen erzählt, dass ich viel an Schulen unterwegs bin, dass ich eine Schultour habe, wo ich jetzt in den anderthalb Jahren an über 30 Schulen schon war. Und wo ich dann natürlich auch immer über Erasmus Plus rede. Auch, dass man mehr davon weiß und mehr Kenntnisse darüber hat. Auch das macht einen Unterschied. Wenn man manchmal nicht die Mehrheiten hat, aber da hat man ja verschiedene Rollen auch. Und dann kann man wenigstens versuchen, hier vor Ort, vielleicht für die Schule, vielleicht auch einen Kontakt zu einer anderen Schule herzustellen oder da so als Netzwerkpartner auch zu zählen. Ja, und die Finanzierung insgesamt ist eine große Herausforderung für Erasmus Plus. Und wenn die Mitgliedstaaten nicht dafür sind, mehr Geld in die Europäische Union zu geben, weil vor allem speist sich der europäische Haushalt auch aus den Beiträgen der Mitgliedstaaten, oder wenn wir keine neue Steuereinnahmen haben, dann sehe ich wirklich große Herausforderungen künftig für Erasmus Plus, weil natürlich die Kosten auch weiter steigen für Miete, für Lebensmittel. Ja.
Ja, damit unser Gespräch auch nicht so dystopisch endet, welche Botschaft möchtest du denn konkret jungen Leuten mitgeben, die über eine Teilnahme an Erasmus Plus vielleicht gerade nachdenken?
Ja, habt den Mut, euch, ja, so ein Austauschprogramm zu machen, an Erasmus Plus teilzunehmen. Seid offen dafür und habt gleichzeitig Respekt, was euch erwartet, denn es ist manchmal total herausfordernd, dann in einem anderen Land, mit einer anderen Sprache, mit anderen Leuten zurechtzukommen. Aber es ist einfach die Erfahrung wert, so von dem, was ich mitbekomme. Und gleichzeitig, weil ich jetzt vorher negativ geredet habe, das ist ja aber auch etwas, was sehr gut ist, dass wir in einer Demokratie leben. Weil am Ende haben wir das auch in der Hand, wenn wir als junge Menschen sagen, uns ist Erasmus Plus so wichtig, dann eben auch Parteien zu wählen, die das eben auch sagen und nicht jene zu wählen, die die Zugänge kappen wollen, die Erasmus Plus nicht voranbringen wollen. Und das ist eigentlich auch eine positive Nachricht, weil wir haben es am Ende in der Hand. Und Erasmus Plus, die Europäische Union, all das ist nichts Selbstverständliches. Und das wird uns gerade sehr bewusst. Und wenn wir dann aber nicht die richtigen Schlüsse ziehen, das heißt uns dafür einsetzen, dass es noch weiter in Leben, in Frieden, Freiheit, in Demokratie gibt, in der Europäischen Union gibt, dann werden wir das nicht lange aufrechterhalten können. Und wenn ich mich jetzt zurücklehne und überlege, ich möchte, dass meine Kinder später noch in Frieden, Freiheit und Demokratie in der Europäischen Union leben können, weil die uns das sichert, diese drei Werte. Und deswegen setze ich mich auch dafür ein. Und das geht aber auch nicht alleine, sondern das geht eben mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Und wenn wir wollen, dass dieses Programm besser ausgestattet wird, dass wir eine größere Zugänglichkeit bekommen, dass es leichter wird, dann müssen wir auf jeden Fall zur Wahl gehen, ja, und Parteien wählen, die das voranbringen können, um die Mehrheitsverhältnisse wieder zu ändern. Dass es eben keine rechtskonservativen Mehrheiten gibt, die das Projekt und die Idee von Zusammenhalt und Austausch daran hindern, voranzukommen.
Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei der Umsetzung deiner Ziele. Das ist, glaube ich, etwas, was vielen so aus der Seele spricht. Liebe Sabrina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute herzukommen. Vielen Dank für deine Einblicke und auch deine Erfahrung. In der nächsten Folge übernehmen die Kolleginnen und Kollegen aus Oldenburg die Führung und sprechen über EU-Standards. Wir freuen uns, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder mitlauscht. Wir hören uns aus Rostock im Juli wieder. Bis dahin.
Macht's gut.
Das war Moin EU, der Podcast der Norddeutschen Europe Direct Informationsbüros. Sendeverantwortlich für US-Radio 104,8 war Europe Direct Landkreis Osnabrück Michael Steinkamp. Moin EU gibt es hier auf US-Radio 104,8 und auf allen gängigen Streaming-Plattformen.